künstliche Intelligenz eine Chance oder eine Bedrohung für die Menschheit? Ich glaube, es ist sowas wie ein Kontext, eine Veränderung in all unseren Lebenswelten, die uns dazu zwingt, uns auf uns selbst zu besinnen und wirklich zu wissen, was wir können und wollen. Ja, es gibt so in letzter Zeit doch einige sehr interessante Diskussionen, wenn man mal verschiedene Veröffentlichungen zum Thema künstliche Intelligenz verfolgt, die doch in eine neue Richtung gehen. Also es entsteht da gerade sowas wie eine neue Stufe von Leistungsfähigkeit in den künstlichen Intelligenzsystemen. Ein Beispiel wäre ChatGPT. Und diese Veröffentlichungen, die sich damit beschäftigen, die warnen manchmal, dass wir mit dem Erreichen dieser neuen Stufe doch jetzt in sowas reinkommen, wo es gefährlich werden könnte. Also die Gefahr, die hier beschrieben wird, ein Beispiel wäre das Buch von Mo Gavdat, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ein ehemaliger Mitarbeiter von Google, der ja ein Buch geschrieben hat, Scary Smart, also gefährlich klug oder gefährlich intelligent. Und ja, ich möchte in der heutigen Folge mal so ein bisschen diesen Gedanken aufgreifen und ein bisschen weiterdenken, ihn auch einordnen in das Denken in Prozessen, also verbinden mit meinem eigenen Ansatz und mal schauen, was es dann eigentlich heißt. Also vor welchen neuen Herausforderungen stellt uns künstliche Intelligenz als Menschheit, aber auch vor allem als Einzelpersonen. Wenn wir in neue Umwelten kommen, die stark von künstlicher Intelligenz geprägt sein werden, also Lebenswelten, wo künstliche Intelligenz ganz viel uns abnimmt, ganz viel Denkarbeit uns abnimmt, und das wird sie, also da bin ich mir völlig sicher, dann stellt uns das vor neue Herausforderungen und vor allem führt es dazu, dass wir als Einzelne wirklich wissen müssen, wer wir sind und was wir wollen und auch was wir können. Also es zwingt uns letztlich dazu, uns als Einzelne stärker mit uns selbst auseinanderzusetzen, mit unseren Stärken. Und aus diesen Stärken dann zum Beispiel im Beruf persönliche Profile zu machen. Also das, was nicht systematisch in Muster, in kulturelle Muster gießbar ist oder das, was wir nicht systematisch mit anderen Menschen gemeinsam haben, das ist das Besondere. Daraus werden uns unsere beruflichen Fähigkeiten der Zukunft bestehen. Alles, was wir mit anderen Menschen gleich haben, also sowas wie kulturelle Muster, die ja unsere Interaktionen, unsere Gesellschaften so durchziehen, dass sie von einer künstlichen Intelligenz erfasst werden können, werden auch erfasst. Das ist das Neue. Und ja, das bedeutet, das können wir nicht mehr produzieren. Dafür werden wir nicht mehr bezahlt. Also wenn du sozusagen beispielsweise Werbetexterin bist und in deinen Texten immer wieder so bestimmte, ja, kulturelle, doch sehr etablierte Muster verwendet werden, also bestimmte Knöpfe, die du drückst, und von denen du weißt, dass die funktionieren, dann wird genau das, was du da kannst, von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden. Also alles, was es schon gibt, alles, was schon durchmustert ist, durchmusterbar ist, ja, alles, was schon mal irgendwie in Texten aufgetaucht ist, das ist ja das, was letztlich auch als Material verwendet wird, um künstliche Intelligenzen zu trainieren. Also all diese systematischen, durchmusterten Strukturen, in unseren Denkprozessen, all das wird dir abgenommen werden. Und das bedeutet, du musst wirklich lernen, unique zu sein. Also deine Aufgabe wird es sein, genau die kleine Stelle zu finden, die über diese Muster hinausgeht. Deine Aufgabe wird es sein, wirklich Neues zu produzieren. Nicht Neues, was einfach nur so ein bisschen ja eine Rekombination des Alten ist oder ja das Alte weiterverwendet und einfach nur irgendwo was eine kleine Sache noch dran schraubt oder so, sondern deine Aufgabe wird es sein, wirklich so diese größeren Schritte zu wagen, also neue Denkschritte zu machen, neue Dinge zu dir zu überlegen, die noch nicht in den Mustern auftauchen und die aber den Kern treffen. Und damit haben wir ein ganz anderes Level an Komplexität und eine ganz andere Art von Herausforderung. Und ich denke, das wird sehr bald kommen. Also wenn man mal so diese Ideen von beispielsweise dem eben beschriebenen Google-Mitarbeiter, ehemaligen Google-Mitarbeiter heranzieht, dann ja, ist das wahrscheinlich nicht mehr lang, dauert das nicht mehr lang. Also das passiert gerade schon. Vielleicht dauert es nur so 2 bis 3 Jahre und diese Werkzeuge werden in unser aller ja, Repertoire übergehen, also Werkzeuge wie ChatGPT oder Midjourney. Und das heißt, da ist gerade eine Revolution im Gange. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich dessen tatsächlich bewusst sind, aber ich teile diese Ansicht. Ich schätze das auch so ein, dass das passiert gerade schon und ja, wir brauchen Antworten jetzt. Dennoch ist es wichtig, jetzt nicht in so eine Panik zu verfallen und jetzt irgendwie hektisch zu agieren oder so, sondern ich möchte mal stattdessen gerade das Gegenteil machen. Ich möchte mal dich und mich und uns einladen, jetzt hier in dieser Podcast-Folge beispielsweise uns wirklich zurückzulehnen und innerlich mal auf den Schirm zu bekommen, hey, was passiert da eigentlich? Also wie so das größere Ganze mal in den Blick zu nehmen und uns das einfach mal klar zu machen. Und ich möchte da wirklich mal so ganz, ganz an die Wurzeln gehen und ganz basic darüber nachdenken, was ist das eigentlich für ein Prozess, der sich da gerade ereignet weltweit und da auch so durchaus mal so ein bisschen wild herumspekulieren und ja, das heißt, lehn dich zurück mit mir gemeinsam und lass uns mal, ja, ich nehme dich mal mit so ein bisschen auf einen kurzen Trip, eine kurze Geschichte durch die Evolution der Lebewesen. Ich ziehe hierfür das Prozessmodell heran und möchte verschiedene Kipppunkte beschreiben, die im Laufe der Evolution des Lebens, die man so ja benennen kann. Und das ist natürlich sehr grob, aber das gibt so einen wirklich ganz großen, ganz langen Überblick, der eigentlich im Grunde genommen mehrere Milliarden Jahre umfasst und der uns deutlich machen kann, wo stehen wir da gerade eigentlich. Erstmal, wenn ich diese Kipppunkte beschreibe, ist wichtig zu verstehen, dass wir hier über eine logarithmische Skala sprechen. Das bedeutet, die ersten Phasen haben sehr viel länger gedauert als die letzten Phasen dieser Entwicklung. Also es kann sein, dass eine Phase mal ebenso 1 Milliarde Jahre dauert und eine andere Phase dauert vielleicht, 10.000 Jahre oder so oder vielleicht sogar nur 500 Jahre, die letzte, würde ich sagen. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Also es ist wie bei einem Schneckenhaus, wo die äußeren Kammern sehr groß sind, die inneren Kammern sind sehr klein, aber dennoch ist es quasi eine Entwicklung. Das heißt, wir haben es hier mit einem nichtlinearen Prozess zu tun. Und wenn wir da mal ganz am Anfang starten, dann könnte man sagen, gehen wir mal so zur Ursuppe. In der Ursuppe im Meer, Da war es vielleicht so, dass da einfach das Leben entstanden ist, dadurch, dass sich verschiedene chemische Moleküle miteinander verbunden haben und da sowas wie eine Eigendynamik, eine Eigenlogik in den Prozessen entwickelt haben. Es gibt da verschiedene Modelle in der Evolutionstheorie, also in der modernen Forschung. Ich meine jetzt nicht die von Darwin, sondern ja auch durchaus ja heutzutage Modelle dafür, die für die Frage, wie eigentlich Leben aus sich selbst heraus entstehen kann, aus dem Nichts quasi, aus der reinen unbeliebten Chemie. Und ja, eine Denkweise ist, dass quasi sich hier chemische Moleküle so miteinander verbinden, dass dann sowas wie eine Selbstrekursivität entsteht und dadurch ein sich selbst reproduzierender Prozess. Und ich würde sagen, das war der erste wichtige Kipppunkt in der Evolution des Lebens, weil da hat Leben einfach begonnen. Also wir hatten hier nicht nur quasi pure Chemie, sondern wir hatten hier sowas wie Selbstähnlichkeit. Also Moleküle haben sich selbst oder Molekülketten haben sich begonnen, selbst zu reproduzieren und dadurch ist quasi sowas wie ja, Selbstähnlichkeit auf einer sehr chemischen, materiellen Basis entstanden. Der nächste Kipppunkt wäre dann vielleicht sowas wie, ja, dass diese Molekülketten, die ja natürlich dieser Umwelt sehr schutzlos ausgeliefert waren, sowas wie Schutzhüllen bekommen haben. Also dann gab es so erste kleine Lebewesen, erste kleine Zellen, also sowas, was wir so im umgangssprachlichen Sinne auch als Lebewesen bezeichnen würden. Also ja, sprich, da gab es dann einen Schutz um diese Molekülketten herum, also Zellwände beispielsweise. Und ja, diese kleinen Lebewesen haben aber eigentlich, also die sind einfach im Meer geschwommen und haben noch nicht selber besonders agiert, eigenständig agiert. Also man könnte sagen, die wurden halt so hin und her geworfen und haben da geschwebt in diesen Meeresumgebungen und haben vielleicht auch schon irgendwann sowas wie Stoffwechsel entwickelt. Das wäre auch nochmal so ein kleiner Kipppunkt. Und das Wichtige ist aber dann die Entwicklung von Verhaltensräumen. Also das heißt, dass manche dieser chemischen Prozesse, die da abliefen innerhalb dieser Lebewesen oder auch im Zusammenspiel mit den Umwelten, dass hier also sowas wie Verhalten erstmalig aufgetreten ist. Beispielsweise, ja, wenn man sich das anschaut, so kleine Geißelchen, also so kleine, ja, bewegbare Fäden, die dazu geführt haben, dass diese kleinen Zellen irgendwo hinschwimmen konnten. Beispielsweise dahin, wo es mehr Nährstoffe gab oder wo die Temperatur angenehmer war vom Wasser. Und ja, und das ist auch so ein evolutionärer Kipppunkt eigentlich, dass zum ersten Mal irgendwann im Lauf der Evolution sowas wie Verhaltensräume entstanden sein müssen. Also das heißt, Verhaltensräume sind eine spezielle Art von Prozess, wo Lebewesen sich bewegen können. Natürlich sind auch das Prozesse, natürlich sind auch diese Verhaltensräume nie statisch, sondern ja, auch da verändert sich ja ständig alles. Also wenn wir uns so diese dynamische Wasserumgebung im Meer uns vorstellen, auch da ist natürlich nie irgendwie diese, ja, also diese Wassermoleküle der Umwelt, die sind natürlich nie am gleichen Platz, sondern die bewegen sich natürlich auch ständig. Und so in diesem Zusammenspiel, in diesem Tanz von Lebewesen und Wasser und Nährstoffen und Temperatureinflüssen und Nacht und Tag und so weiter, also Sonneneinstrahlung und fehlender Sonneneinstrahlung und ja, all das, so dieses Gesamtzusammenspiel, das ist so das sind die Prozesse, über die wir jetzt reden, in dieser Stufe der Evolution. Und ja, und hier können jetzt Lebewesen auf einmal selbstständig agieren. Und ja, von hier ausgehend gibt es dann wieder sehr viel weitere Komplexitätsstufen. Übrigens zum Beispiel auch Sonnenblumen machen das ja so, dass sie Verhalten zeigen. Also eine Vorstufe von dem, was wir im tierischen Verhalten auch als Bewegung beschreiben würden. Also ein Lebewesen bewegt sich von Ort zu Ort, aber eine Sonnenblume, ja, die macht das natürlich nicht, aber die dreht ihren Kopf eher zur Sonne hin. Und ja, Tiere bewegen sich, wenn sie dann auch an Land sind, natürlich durchaus in ganz verschiedene Umwelten hinein. Eben da, wo es Nahrung gibt, die jagen sich dann auch gegenseitig. Also das Ganze wird dann auch sehr komplex. Also auf Basis dieser neuen Möglichkeiten, auf Basis von Verhaltensräumen, gab es quasi so etwas wie eine Explosion von vielen verschiedenen Varianten von Lebewesen, also ganz viele verschiedene Tierarten, die daraus entstanden sind und die letztlich alle unterschiedliches Verhalten zeigen, unterschiedliche Körperformen haben, unterschiedliche auch soziale Strukturen. Und hier kommt dann schon so etwas wie der nächste Kipppunkt. Das ist jetzt sozusagen wie nochmal eine Spezialisierung. Also wenn wir über Kultur sprechen, dann wäre es so, dieser Sichtweise zufolge, dass wir eigentlich in sehr spezielle Verhaltensräume hineingekippt sind, irgendwann im Lauf der Evolution, wo bestimmte Gesten beispielsweise irgendwann mal mehr symbolische Bedeutung hatten als materielle Bedeutung. Also so, wenn du dir vorstellst, du hebst eine Hand und diese Hand bedeutet ein friedlicher Gruß. Ja, also da kommt dir jemand entgegen, sagen wir im Wald, und du hebst deine Hand und diese Hand, du zeigst seinem Gegenüber damit, dass du keine Waffe beispielsweise in der Hand hältst, und dadurch ist sowas wie ein friedliches Miteinander impliziert. Und ja, das Heben der Hand könnte jetzt aber auch dazu führen, dass du irgendwo dagegen stößt und irgendwas umwirfst. Und die Wirkung, die in der materiellen Umwelt passiert, nämlich dass da ein Gegenstand umgeworfen wird, hat irgendwann mal weniger Bedeutung oder ist weniger wichtig für dein Überleben als die symbolische Bedeutung, nämlich dieses, ja, ich grüße dich friedlich. Also diese Botschaft, die darin steckt. Und hier haben wir sozusagen wiederum einen Kipppunkt. Also die Verhaltensprozesse, die in den Verhaltensräumen Auswirkungen haben, lassen in einem neu entstehenden symbolischen Raum ganz andere Wirkungen entstehen. Und das ist sowas wie eine Vorform von Kultur. Also so dieses, ich bin dir friedlich gesinnt, diese Botschaft, diese Kommunikation, die dadurch entsteht, ja, das ist was anderes als ein Verhalten beispielsweise von Ameisen, die zwar auch sozial agieren, aber noch auf einem sehr niedrigen Level. Auch da gibt es vielleicht auch so Botschaften. Ich denke auch jetzt an diese Tänze der Bienen beispielsweise. Auch die übermitteln sich natürlich Botschaften. Aber wir haben jetzt wieder so eine Explosion, also wenn man es mal einfach quantitativ betrachtet, von ganz vielen verschiedenen Kommunikationswegen, Kommunikationseinheiten. Also irgendwann entsteht auch sowas wie Sprache. Ja, wir haben nicht nur einzelne Gesten, sondern es formen sich Laute mit dem Mund. Es entsteht sowas wie Sprache, und aus dieser Sprache entsteht dann irgendwann sowas wie, ja, Werke, also Bücher beispielsweise. Oder Sätze erstmal, ja, lange bevor das aufgeschrieben wird, entstehen Geschichten, und diese Geschichten haben eine eigene Wirkkraft und die haben so eine hohe Komplexität, das unterscheidet sich qualitativ ganz massiv von den Tänzen der Bienen. Und ja, und hier haben wir sozusagen jetzt wieder eine neue Stufe der Evolution erreicht oder eine neue Qualität, nennen wir es mal nicht Stufe, damit es eben nicht wertend ist. Und ja, und dann gibt es noch einen weiteren Kipppunkt, wo ich sagen würde, das ist so das, wo ganz viele Menschen heute auch stehen, also so, was so in den letzten, ich würde mal ja, 100 Jahren, könnte man vielleicht sagen, geschehen ist so der Kipppunkt in die Individualität hinein. Menschen waren sich noch nie im Laufe der Menschheitsgeschichte so ihrer selbst bewusst. Es war noch nie so, dass Menschen so differenziert über sich selbst sprechen konnten, über Empfindungen, über Emotionen, über Ahnungen, über Intuitionen. Natürlich gab es schon immer Künstlerinnen und Künstler in jeder Kultur, aber dass das so ausgefeilt, dass das so, ja, sich so durchzieht über die gesamte Menschheit hinweg, ich würde sagen, fast mit der Entwicklung einer Technologie, die wir, ja, das Internet oder Social Media, also die es wirklich noch nicht lange gibt, ja, ist das nochmal so auf die Spitze getrieben worden. Also so diese Fähigkeit, ich zu sagen und unter diesem Ich ganz viel selber auch zu verstehen, ja, das ist so der Anfang von einem neuen Kipppunkt. Das würde ich sagen, da stehen wir heute. Ja, und jetzt ist natürlich so die Frage, welche Rolle spielt hier künstliche Intelligenz? Mein Gedanke ist der, dass künstliche Intelligenz eigentlich diesen Kipppunkt nur letztlich beschleunigt. Also diesen Kippprozess, wo wir in unsere Individualität letztlich hineingestoßen werden und gar nicht mehr anders können, als eigene, autonome, selbstständige, solitär agierende, selbstverantwortliche Lebewesen zu sein, die genau nachdenken über das, was sie tun, die sich ihrer selbst und ihrer Fähigkeiten ganz genau bewusst sind. Also künstliche Intelligenz kann alle kulturellen Muster, die in diesen Räumen, die ich bisher beschrieben habe, vor allem in den kulturellen Räumen auftreten, jetzt erfassen. Also die kann das verdichten, die künstliche Intelligenz nimmt uns das ab, dass wir verstehen, was ist so die Essenz von etwas? Was ist so das Wesentliche von etwas? Und das bedeutet, unsere Aufgabe wird es sein, zukünftig mehr dazu in Bezug zu gehen, also mehr uns die Frage zu stellen, und wie sehe ich das? Künstliche Intelligenz kann immer nur die Frage beantworten, wie sieht die Menschheit das? Also zum Beispiel die Frage von gesunder Ernährung, da kannst du natürlich, klar, ChatGPT fragen, wie geht gesunde Ernährung, und dann wird dir ChatGPT bestimmte Grundsätze ja auflisten, und da kannst du auch genauer nachfragen, und ja, das ist so wie das verdichtete Wissen zum Stand, wie dieses Netz trainiert wurde zu diesem Zeitpunkt, und das, was du kannst, ist immer dann dazu im Bezug treten. Also du kannst dir immer die Frage stellen, und wie sehe ich das? Ja, und das ist das Neue. Und das ist der Kipppunkt, an dem wir heute stehen, wo wir das eigentlich nicht mehr, wo das nicht mehr optional ist. Also wo wir nicht mehr diese Frage uns manchmal stellen können oder auch nicht. Oder es ist auch nicht tragisch, wenn wir sie uns nicht stellen, sondern in einer Kultur, die diese Werkzeuge hat, und sie auch konsequent einsetzt, kommen wir nicht mehr drum herum, uns diese Frage zu stellen. Ja, und ich möchte dir genau diese Frage jetzt auch mal in der Meditation so zum Üben einfach mal geben, mit dem, was du jetzt gehört hast, mit dem, was ich jetzt beschrieben habe. Stell dir vor, ich wäre eine künstliche Intelligenz, die jetzt hier dieses kleine Modell ausgespuckt hat, diese Evolutionsschritte mit den evolutionären Kipppunkten, und ja, und die Frage wäre, wie siehst du das eigentlich? Also gibt es sowas wie Kipppunkte, wo wir immer so in so eine neue Phase reinkippen im Laufe der Entwicklung von Leben, also von reinen ja, von dieser Verbundenheit in der Ursuppe hinein zu einzelnen Körpern, von einzelnen Körpern hinein in Verhaltensräume, wo Körper sich auch bewegen können, von Verhaltensräumen hinein in kulturelle Räume, wo Körper oder einzelne Lebewesen bestimmten Verhaltensweisen auch Bedeutung geben und wo daraus dann ganze komplexe Kulturen und Werke entstehen und letztlich aus diesen kulturellen Räumen dann hinein in diese ganz hochspezialisierte Individualität, wo wir uns die Frage stellen, wie sehe ich das eigentlich selbst? Ja, wie siehst du das? Was ist so deine Haltung zu dem, was ich dir hier beschrieben habe? Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, dir das mal in Ruhe zu überlegen. Es gibt so in Profilbildungsprozessen, also wenn ich mit Menschen an ihrem beruflichen Profil arbeite, das mache ich ja freiberuflich jetzt schon seit, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahren. Also häufig ist beispielsweise der Anlass, dass jemand eine Website braucht und da beschreiben möchte, was er oder sie so richtig gut kann und es auch so zu beschreiben, dass es verstanden wird von den Menschen, die diese Website besuchen. Und am Anfang von so einem Profilbildungsprozess stelle ich häufig die Frage, stell dir vor, jemand wäre von seiner Ausbildung her ein Zwilling, also wäre von all dem, mit den ganzen Abschlüsse und so weiter, die dieser Mensch hätte, wären genau gleich wie deine, aber es gibt vielleicht doch eine kleine Sache, die, wenn ihr eine Aufgabe bekommt, ihr beiden beruflichen Zwillinge, dass du diese Aufgabe doch ein ganz kleines bisschen anders lösen würdest als dieser Mensch. Jetzt stell dir vor, dieser andere Mensch, dieser berufliche Zwilling, wäre eine künstliche Intelligenz. Und ich glaube, der entscheidende Vorteil in ganz vielen Berufswelten wird sein, genau dieser kleine, feine Unterschied. Was ist es, was du anders machen würdest als dieser berufliche Zwilling, der alles ganz genau so gelernt hat wie du, aber doch, du bringst irgendwie nochmal was Besonderes rein oder eine besondere, Note. Und das wird der entscheidende Faktor sein, der darüber bestimmt, dass du nicht, ersetzt wirst durch eine künstliche Intelligenz, weil dieses besondere Wissen, das hast wirklich nur du. Und das wäre jetzt so eine pessimistische Formulierung, also dann bist du sozusagen geschützt, dann tritt diese Gefahr für dich nicht ein, wenn du diese besondere Fähigkeit kultivierst, aber gleichzeitig ist es nicht nur das Abwenden einer Gefahr, sondern es ist auch eine Chance darauf, dass du wirklich so das, was du wirklich gut kannst, das, was dir Spaß macht, da, wo du dich wirklich auskennst, dass du das zur vollen Entfaltung und zu voller Blüte bringen kannst. Also ich glaube, wir kippen in eine neue Zeit hinein gerade, wo dieses besondere eigene, so dieses ganz feine, was dich wirklich ausmacht, wo das mehr denn je gefragt sein wird. Und ich sehe diese Entwicklung deshalb, von meiner Grundhaltung her, positiv. Ich glaube, es wird holprig. Ich glaube, es wird ganz viele Verwerfungen auf Arbeitsmärkten geben in den nächsten 5 Jahren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es uns letztlich helfen wird, mehr in unsere eigene Stärke, in unsere Besonderheit, in unsere Kraft zu kommen und beispielsweise eben Arbeitsprozesse entspannter und befriedigender sein werden in Zukunft.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.